Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Sagatta. Willkommen an einem Tag, an dem der Machtkampf in der CDU nun auch ganz unverhohlen ausgetragen wird. Nach Norbert Röttgen hat nun auch, wie angekündigt, Friedrich Merz seinen Hut in den Ring geworfen für den Parteivorsitz. Und zuvor gekommen ist ihm noch Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der sich im Duo anbietet, unterstützt von Jens Spahn, dem Gesundheitsminister.
Es geht darum, um es ein weiteres Mal zu zitieren, weil das Bild so schön ist, dass wir laufen lernen. Nach 15 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel und vielen, vielen Jahren im Parteivorsitz eigenständig die Dinge formulieren, das tun wir jetzt dann mit Armin Laschet an der Spitze.
Meint jedenfalls Jens Spahn, der heute einen ganz besonders arbeitsreichen Tag hat, denn er nimmt zur Stunde an einem Krisentreffen in Rom teil, wo er mit Amtskollegen aus anderen europäischen Ländern darüber berät, wie man eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern kann, der mittlerweile auch Europa erreicht hat. Das ist gleich auch unser erstes Thema in diesen Informationen am Abend, in denen wir natürlich auch aus dem hessischen Volkmaßen berichten, wo gestern ein Autofahrer in eine karnevalfeiernde Menschenmenge gefahren ist und, wie sich mittlerweile herausstellt, fast 60 Menschen verletzt hat. Doch zunächst zur Corona-Epidemie, die sich mittlerweile auch in Europa weiter ausbreitet, mit ersten Fällen in Österreich und Kroatien etwa, auch in Spanien, wo hunderte Touristen in einem Hotel auf Teneriffa isoliert werden.
Das Hotel Costa Adeje Palace ist einer dieser Orte, an dem man den Stress des Alltags weit hinter sich lassen will. Ein 4-Sterne-Hotel mit direktem Strandzugang, Poollandschaft und Chill-Out-Terrasse. Heute beherrscht es die Schlagzeilen. Als der spanische Tourist Imanol hier am Morgen aus seinem Hotelbett steigt, ahnt er davon noch nichts. Dem Sender La Sexta sagte er:
Ich bin aufgewacht, um auf die Toilette zu gehen. Da habe ich den Zettel unter der Tür gefunden. Ich dachte, wie komisch. Da stand, dass wir aus Gesundheitsgründen in den Zimmern bleiben sollen. Da dachten wir uns, hier wird wahrscheinlich irgendjemand eine ansteckende Krankheit haben. Er ruft an der Rezeption an und fragt, ob das Frühstück aufs Zimmer gebracht wird. Nein, es werde wie üblich im Speisesaal serviert, heißt es. Ziemlich widersprüchlich, findet Imanol. Auf dem Weg zum Frühstück begegnen ihm die Ersten mit Atemschutzmasken. Panikstimmung gebe es aber nicht. Alles laufe sehr normal. Entspannt gibt sich auch der Brite Chris Betts in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Im Hotel geht alles offensichtlich seinen normalen Gang, außer dass wir nicht raus können. Die Polizei steht an allen Zugängen, auch am Seiteneingang, durch den die Angestellten kommen. Nach dem Frühstück sei den Gästen mitgeteilt worden, dass sie sich wieder auf ihre Zimmer begeben sollten. Doch viele hätten die Anweisung nicht befolgt. Tatsächlich hielten sich viele Hotelgäste am Nachmittag im Garten oder sogar im Swimmingpool auf. Alle warten auf das Ergebnis des zweiten Tests, dem sich der Hotelgast aus Italien unterziehen musste. Der 69-jährige Arzt hatte sich gestern mit Fieber in einem Krankenhaus in Teneriffa gemeldet. Er kommt aus der Lombardei, wo besonders viele Fälle registriert worden sind. Ihm geht es offenbar gut. Die Klinik darf er allerdings nicht verlassen. So verlangen es die Sicherheitsprotokolle. Die spanische Regierung gehe sehr sorgfältig und strikt nach Protokoll vor, so Vize-Regierungschefin Carmen Calvo am Nachmittag. Natürlich haben wir uns als Regierung auf jede denkbare Situation vorbereitet. Alle Ministerien haben mögliche Situationen und entsprechende Antworten eingeplant. Die Lage in unserem Land ist allerdings sehr geordnet. Es gibt keine Alarmstimmung, wenngleich wir mit Vorsicht vorgehen. Spanien bleibe ein sicheres Reiseziel, heißt es von der Regierung. Allerdings waren es bisher allesamt Touristen, bei denen das Coronavirus festgestellt wurde.
Das war schon der Bericht aus Teneriffa. Und weit dramatischer gilt noch die Situation in Italien aus Rom. Jörg Seiselberg.
Auch im tiefsten Süden Italiens gibt es jetzt den ersten Infektionsfall. Positiv getestet worden ist eine Frau, die aus der Lombardei stammt. Aus der Lombardei, der Region Italiens, die am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Die Frau aus Bergamo war als Touristin mit einer Gruppe von Freunden in Palermo unterwegs. Ihre Begleiter und das Hotel, in dem die Gruppe übernachtet hat, wurden unter Quarantäne gestellt. In Südtirol wurde ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet. Auch er war zuvor in der Lombardei. Insgesamt ist die Zahl der Infizierten in Italien nach Angaben des Zivilschutzes auf über 280 angewachsen. Eine Steigerung im Vergleich zu gestern am frühen Abend um 18%. Einen neuen Todesfall in Italien gibt es nicht. In den vergangenen Tagen waren 7 mit dem Coronavirus infizierte Menschen verstorben. Alle, sagen die italienischen Behörden, seien über 60 Jahre alt gewesen und hätten auch an anderen Krankheiten gelitten. Ministerpräsident Giuseppe Conte versuchte heute in einer Pressekonferenz zu beruhigen. Angesichts zahlreicher Staaten, die ihre Bürger mittlerweile vor Reisen nach Italien warnen, richtet er auch einen Appell ans Ausland. Abseits der Infektionszentren, die von der Regierung unter Quarantäne gestellt wurden, gelte, so Conte, Italien sei ein sicheres Land, in dem man unbesorgt reisen könne. Unser Gesundheitssystem ist exzellent und unsere Vorsichtsmaßnahmen sind von größter Strenge. Angesichts dieser Verbindung vertrauen wir darauf, dass wir in den nächsten Tagen eine begrenzende Wirkung bei der Ausbreitung des Virus erzielen werden. Conte warb um internationales Vertrauen in das Vorgehen Italiens. Alle Daten über die Infektionen im Land würden transparent zur Verfügung gestellt. Es wäre unakzeptabel, so Conte, würden ausländische Staaten Reisen für Italiener begrenzen. Einige Stunden zuvor hatte der Regierungschef allerdings vor Medienvertretern eingeräumt, dass die Ausbreitung des Coronavirus möglicherweise durch Schlamperei in einem italienischen Krankenhaus begünstigt worden ist. Mittlerweile ist es bekannt, dass es ein Vorgehen von Seiten einer Krankenhauseinrichtung gegeben hat, das nicht ganz angemessen war angesichts der Anweisungen, die es für solche Fälle gibt. Und das hat sicherlich zur Ausbreitung beigetragen. Conte nannte keine Namen, aber in Italien wird seit Tagen darüber diskutiert, dass im mittlerweile abgeriegelten Ort Codogno in der Lombardei Krankenhausärzte einen 38 Jahre alten Mann mit Fiebersymptomen nach Hause geschickt hatten, weil sie glaubten, er habe eine Grippe. Tage später stellte sich heraus, dass der Mann mit dem Coronavirus infiziert war. Er gilt als erster bislang bekannter Coronavirus-Patient im Land. Als Reaktion auf die Entwicklung in Italien hat als erste Airline Bulgariens nationale Fluggesellschaft ihre Flüge von und nach Mailand eingestellt. Italiens erste Fußballliga trägt wegen des Coronavirus am Wochenende mehrere Spiele ohne Zuschauer aus. Und die Deutsche Post hat die Zustellung von Paketen eingestellt für die von den Infektionen besonders betroffenen Gebiete in Norditalien.
Und so ist es auch kein Zufall, dass europäische Gesundheitsminister, auch der deutsche Jens Spahn, in diesen Stunden in Rom bei einer Krisensitzung über Schutzmaßnahmen beraten. Zuvor hat schon die EU-Kommission angekündigt, dass sie Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung des Virus koordinieren will. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Das Coronavirus ist im Büroalltag des Brüsseler Europaviertels angekommen und als erste bekamen das am Morgen die Mitarbeiter des Parlaments zu spüren. Sie sollten bitte zu Hause bleiben, erfuhren sie per Mail, falls sie in den vergangenen 2 Wochen in den norditalienischen Regionen waren, die vom Virus betroffen sind. Auch wer auf Reisen in China, in Singapur oder Südkorea war, sollte nicht ins Büro kommen. Die EU-Kommission will keine Panik schüren, aber sie will vorbereitet sein. Das erwartet sie auch von den Mitgliedsländern. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides machte das deutlich, bevor sie zum Krisentreffen mit den Gesundheitsministern nach Rom aufbrach.
We've been following the developing situation in Italy very closely over this weekend.
Wir haben Italien sehr genau beobachtet, berichtet die Kommissarin. Die rasende Entwicklung am letzten Wochenende habe allen gezeigt, dass sich jetzt alle Mitgliedsländer auf Ähnliches vorbereiten müssen.
Causes concern and stand ready in case they are also faced with a similar situation.
In Italiens Norden sind ganze Regionen abgeriegelt. Sicherheitskräfte kontrollieren, wer rein darf und wer raus darf. Müssten dann nicht auch die italienischen Außengrenzen besser kontrolliert werden? Diese Frage wird in mehreren EU-Ländern diskutiert. Brüssel will die Frage der Grenzkontrollen jetzt in die Hand nehmen, damit in dieser Frage nicht jedes Mitgliedsland seinen eigenen Kurs fährt, kündigte eine Kommissionssprecherin heute an.
The European Commission will seek to initiate a coordination among the member states to avoid diverging policies in relation to border control and border control practices.
Eigentlich sorgt das Schengen-Abkommen für grenzenlose Reisefreiheit in Europa. Aber wenn es um die öffentliche Gesundheit und um die innere Sicherheit geht, dann können Grenzkontrollen vorübergehend wieder eingeführt werden, erklärte die Kommissionssprecherin.
According to the rules, that is the Schengen Borders Code, it is possible for member states to introduce border control measures based on public health.
Bislang hat aber noch kein Mitgliedsland offiziell den Antrag gestellt, an den Grenzen wieder zu kontrollieren. Ein solcher Antrag wäre nach dem Schengen-Abkommen nötig. Die Entscheidung kann keine Regierung alleine treffen. Fast alle europäischen Hauptstädte haben inzwischen auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert. Die spanischen Gesundheitsbehörden untersuchten hunderte Touristen in einem Hotel auf den Kanarischen Inseln, nachdem dort eine Infektion entdeckt worden war. Großbritannien forderte Norditalien-Rückkehrer auf, sich übergangsweise in Isolation zu begeben. Die Deutsche Post befördert keine Pakete mehr in die betroffenen italienischen Regionen. Auch die Abholung von Paketen von dort ist eingestellt. Italiens Regierung fürchtet einen massiven Wirtschaftseinbruch und hat deshalb an die EU appelliert, bei der Bewertung der Haushaltslage flexibler als sonst zu sein.
Helga Schmidt aus Brüssel und damit erst einmal nach Berlin, wo das Kandidatenkarussell der CDU heute so richtig Fahrt aufgenommen hat. Nach Norbert Röttgen hat auch Friedrich Merz seinen Anspruch auf die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer angemeldet, mit Seitenhieben auf Armin Laschet, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, und Jens Spahn, den Gesundheitsminister, die als eine Art Duo antreten wollen. Ein Machtkampf, der die Union noch weiter spalten könnte. Aus Berlin, Frank Capellan.
Es ist 9.30 Uhr, als sich ein fröhlicher Armin Laschet in Berlin erklärt. Es geht jetzt erst einmal um den CDU-Vorsitz. Die Kanzlerkandidatur wird dann mit der CSU geklärt, sagt der NRW-Ministerpräsident. Wann? Möglichst vor der Wahl im September 2021. Laschet schmunzelt, um sogleich wieder ernst zu werden.
Man muss auch ausstrahlen, dass einem das Regieren Spaß macht. Und wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen. Und dafür will ich kandidieren.
Neben ihm der Gesundheitsminister. Jens Spahn wollte 2018 ganz nach vorne. Er hatte sich um den Vorsitz beworben. Jetzt will er nur die Nummer zwei sein.
Es kann nur einen Parteichef geben. Das bedeutet auch, dass jemand zurückstecken muss.
Kurzfristig hatten Laschet und Spahn die Hauptstadtpresse geladen, vor dem Auftritt des Konkurrenten Friedrich Merz. Gleich also werden sie Merz die Bühne überlassen. Anderthalb Stunden lang aber steht der Sauerländer wie ein Elefant im Raum. Laschet und Spahn präsentieren sich als Teamplayer. Das ist die zentrale Botschaft. Er schätze Friedrich Merz, versichert Armin Laschet. Aber ist der auch teamfähig? Laschet schnauft erst einmal durch.
Also, Noten erteilen wir jetzt nicht über Mitbewerber. Sie haben ja gleich die Gelegenheit, Ihnen das zu fragen.
Mitten in die Pressekonferenz platzt eine Eilmeldung. Noch ein Mitbewerber meldet sich zu Wort. Norbert Röttgen lässt wissen, er wolle im Team mit einer Frau antreten. Anders als zu Merz pflegt Laschet ein zerrüttetes Verhältnis zum Bonner Röttgen.
Wir befinden uns als CDU, als christlich-demokratische Union in der größten Krise unserer Geschichte.
Mit diesen drastischen Worten hatte Jens Spahn zuvor erklärt, warum er es für geboten hält, zurückzustecken. Zu häufig haben wir über Personal diskutiert, zu oft nach Unterschieden statt nach Gemeinsamkeiten in der CDU gesucht.
Wenn wir alle diesen Weg so weitergehen, riskieren wir unsere Zukunft als Volkspartei. Ich will nicht, dass Angela Merkel die letzte Bundeskanzlerin der CDU in Deutschland gewesen ist.
Das Land ist polarisiert und die CDU ist eine Partei, die gerade in solchen Zeiten ein Stabilitätsanker sein muss.
So steigt dann Friedrich Merz in seine Bewerbungsrede ein. Die Diagnose ist die gleiche, die Therapie eine andere. Wettbewerb ist gut, betont Merz, aber
vielleicht darf ich das so sagen, ohne meinem Freund Armin Laschet hier zu nahe zu treten, aber wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung.
Mit ihm spricht einer den rechten Rand an, Wähler, die an die AfD verloren gingen. Es gibt kein Vertrauen in den Rechtsstaat. Wir müssen illegale Einwanderung unter Kontrolle bringen, die deutschen Grenzen schützen. Die Energiepolitik ist nicht zukunftsfähig. Mit Wind und Sonne allein kommen wir nicht weiter. So seine Auflistung. Erster Stellvertreter Laschets hätte er im Falle einer Niederlage werden wollen.
Aber diese Frage hat sich mit dem heutigen Tag auch erledigt. Und damit ist dann auch klar, ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz.
Merz lässt klar erkennen, wie sehr ihn die Kandidatur von Laschet und Spahn wurmt.
Ich sag mal, im richtigen Leben würde man vielleicht von einer Kartellbildung zur Schwächung des Wettbewerbs sprechen, nicht? Aber das ist völlig in Ordnung, dass die beiden das machen. Ich schaue ja auch auf meine Umfragen und ich habe den ganz sicheren Eindruck, dass die Mehrheit der Partei, aber auch die Mehrheit der Bevölkerung von der CDU erwartet, dass sie jetzt eine neue Richtung einschlägt.
Laschet steht für ein Weiter-so. Das ist das Pfund, mit dem Merz wuchert. Wir sind ein Team, dafür stehen seine Konkurrenten.
Wie viel Personal ist nötig für eine gute Pflege? Oder genauer, wie viel wäre nötig? Denn dass hierzulande zehntausende Pflegekräfte fehlen, das ist bekannt. Wie groß der Mangel aber tatsächlich ist, das geht jetzt aus einem Gutachten hervor, das die Spitzenverbände der Pflege in Auftrag gegeben haben und das heute vorgestellt wurde. Michael Weidemann mit den Einzelheiten.
In Deutschlands Pflegeheimen herrscht Personalnot, weil es zwar immer mehr fertig ausgebildete Fachkräfte gibt, aber noch mehr aktive Pflegekräfte aus dem Beruf ausscheiden. Die daraus resultierende Lücke hat ein Gutachten der Universität Bremen jetzt auf gut 100.000 Pflegerinnen und Pfleger beziffert. Doch ein Teil der Personalprobleme in den Einrichtungen ließe sich deutlich abmildern, wenn die Aufgaben dort gezielter verteilt würden, so die Analyse der Gutachter. Derzeit würden viele Aufgaben, die ebenso gut von Assistenzpersonal ausgeführt werden könnten, von voll ausgebildeten Fachkräften übernommen, und die sind bekanntlich besonders knapp. Die Auftraggeber der Studie, die Spitzenverbände der gesetzlichen Pflegekassen, privaten Heimbetreiber und der freien Wohlfahrtspflege, teilen diese Erkenntnis. Zu oft würden sich hochqualifizierte Pflegerinnen und Pfleger um eher einfache Betreuungsabläufe kümmern, moniert Gernot Kiefer vom Spitzenverband der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen GKV.
Eine Person mit Pflegegrad 1 braucht vielleicht nicht so häufig eine hochqualifizierte Pflegekraft, aber sicherlich regelmäßig und mit großer Zugewandtheit eine Pflegeassistenzkraft.
Dem Gutachten folgend wollen die Verbände nun in Kooperation mit den Landesregierungen die Verteilung der Aufgaben in den Alten- und Pflegeheimen verändern. Dadurch könnten Stress und Hetze verringert und der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden, zeigt sich Bernd Meurer, der Präsident des Bundesverbandes der privaten Heimbetreiber BPA, überzeugt.
Insbesondere die Attraktivität des Berufes wird hiermit steigen, wenn eine Fachkraft nur noch Fachkraftaufgaben zu verrichten hat und gegebenenfalls mehr anleitend, delegierend und kontrollierend tätig ist. Diese Umorganisation, das Herausnehmen der Fachkraft aus den Assistenzleistungen, führt dazu, dass wir mehr Assistenten brauchen.
Insgesamt müsste der Personalbestand in allen Einrichtungen um durchschnittlich 36% gesteigert werden, um langfristig eine angemessene Betreuung garantieren zu können, haben die Gutachter der Uni Bremen errechnet. Wichtigstes Instrument hierfür ist die Anhebung der Pflegeschlüssel, um die Zahl der Beschäftigten pro pflegebedürftige Person zu erhöhen, heißt es in der Analyse wörtlich. Auf konkrete Vorschläge des Gutachtens, etwa im höchsten Pflegegrad 5, jede Pflegekraft rechnerisch nur noch 1,8 statt derzeit 2,5 Bewohner betreuen zu lassen, wollen sich die Spitzenverbände zwar nicht einlassen, klar sei aber, so Maria Lohheide als Vertreterin der freien Wohlfahrtspflege,
dass wir hier eine Veränderung und eine Verbesserung des Personalschlüssels brauchen, aber genauer hingucken, wer macht welche Aufgaben. Das wird die Herausforderung sein. Da müssen wir ran und da müssen wir zu deutlich spürbaren Verbesserungen kommen. Das ist natürlich dann auch eine Frage, sozusagen, wie wird das dann finanziert.
Und genau da kommen die Länder und Kommunen ins Spiel, denn sie müssten die verbesserten Schlüssel nicht nur absegnen, sondern als Sozialhilfeträger auch mitfinanzieren.
Zwischen den tödlichen Anschlägen von Hanau und der Amokfahrt von Volkmarsen, wo ein 29-Jähriger in den Rosenmontagszug gerast ist, besteht entgegen ersten Befürchtungen wohl kein Zusammenhang, sagen jetzt Vertreter der Sicherheitsbehörden. Der Autofahrer soll fast 60 Menschen verletzt haben, heißt es heute, zum Teil schwer. Und warum er das gemacht hat, darüber wird immer noch gerätselt, wie Ludger Fittkau berichtet.
Henning Hinn ist beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel bei besonderen Lagen, wie es heißt, Sprecher der örtlichen Polizei. Seit gestern gibt es in der Kleinstadt Volkmarsen bei Kassel diese besondere Lage. Seitdem nämlich ein 29 Jahre alter Bürger der Stadt seinen PKW offenbar absichtlich in den laufenden Rosenmontagszug gesteuert hat. Immer noch steigt die Zahl der Verletzten, da sich auch noch Menschen bei der Polizei melden, die sich nicht sofort in ärztliche Behandlung begeben hatten. Inzwischen geht die Polizei von rund 60 Verletzten aus. Darunter seien noch mindestens 18 Kinder. Die Opfer seien zwischen 2 und 85 Jahren alt. Polizeisprecher Henning Hinn.
Unter den Verletzten sind auch 18 Kinder. Nach wie vor nur bekannt, dass es eben auch zum Teil schwer verletzte Opfer sind. Wir haben Gott sei Dank bis jetzt noch keinen Toten zu beklagen.
Über das Motiv des Tatverdächtigen Maurice P. aus Volkmarsen ist immer noch nichts bekannt. Er war bis zum Nachmittag wohl nicht vernehmungsfähig. Man ermittle weiterhin in alle Richtungen, so die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Maurice P. war bei seiner Autoattacke auf den Rosenmontagszug von Volkmarsen nicht alkoholisiert, so ist es aus Ermittlungskreisen zu hören. Ob er unter Drogen gestanden hat, werde noch überprüft. Ein zweiter Mann wurde am Tatort festgenommen, so Polizeisprecher Henning Hinn.
Der zweite Festgenommene, gegen den läuft zurzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen, das ist die Fachbezeichnung für das Delikt, Ihnen besser bekannt unter dem Synonym Gaffer-Video. Das ist eine Straftat, die mit bis zu 2 Jahren Strafandrohung belegt ist, beziehungsweise mit Geldstrafe.
Es werde auch überprüft, ob es möglicherweise eine persönliche Verbindung zwischen den zwei verhafteten Personen gibt. Das erklärt Christian Konrad Hartwig von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegenüber dem Deutschlandfunk. Nach der Autoattacke von Volkmarsen erhöhte die Polizei in Frankfurt heute die Präsenz beim großen Fasnachtsumzug in der Mainmetropole. Es seien auch verdeckte Ermittler zum Einsatz gekommen, so ein Sprecher der Beamten. Andere Karnevalszüge, vor allem in Nordhessen, wurden abgesagt. Das Hessische Landeskriminalamt hatte zuvor die Sicherheitslage überprüft und grundsätzlich grünes Licht für den heutigen Straßenkarneval im Land gegeben. Polizeisprecher Henning Hinn.
Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine besondere Gefährdungslage vor. Wir bitten die Bevölkerung, achtsam zu sein, auf die Anweisungen, Durchsagen der Behörden zu achten. Und ich persönlich bitte nachdrücklich darum, die Informationen wirklich nur aus gesicherten Quellen zu beziehen und sich nicht auf Nachrichten, Fake News aus sozialen Medien zu verlassen.
Bereits seit gestern hatte die Polizei darauf hingewiesen, dass im Internet zahlreiche Verschwörungstheorien zur Tat in Volkmarsen im Umlauf seien. Ein Phänomen, das immer wieder nach solchen Ereignissen zu beobachten ist, zuletzt auch nach dem rassistischen Massaker in Hanau. Die Behörden fordern explizit dazu auf, in den sozialen Netzwerken keine Falschnachrichten zu verbreiten und damit zur Verunsicherung der Bevölkerung beizutragen. Er sei tief erschüttert über die Tat von Volkmarsen, erklärte heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen und er wünsche den Verletzten von Herzen eine vollständige Genesung. Am Abend traf der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier in Volkmarsen ein zu einem ökumenischen Gottesdienst für die Opfer der Autoattacke.
Großbritannien ist Ende Januar aus der EU ausgetreten, doch damit wird es nun erst richtig schwierig, denn im März sollen die Gespräche mit der EU beginnen, wie die Beziehungen künftig geregelt werden. Gespräche, die höchst kompliziert werden dürften. Die 27 EU-Staaten jedenfalls, die haben jetzt ihre roten Linien abgesteckt. Aus Brüssel, Bettina Klein.
Die 27 EU-Mitgliedstaaten haben das Mandat erteilt. Nun kann die Taskforce unter Leitung von Michel Barnier mit den Verhandlungen beginnen. Sie starten am Montagnachmittag. Die erste Runde läuft bis Donnerstag. Es sind etwa 8 Monate Zeit, nicht genügend, um alles zu verhandeln, aber um einen Sockel zu schaffen, erklärte Barnier am Nachmittag, wenn es guten Willen von beiden Seiten gibt.
C'est donc une négociation complexe.
Es werden komplexe, anspruchsvolle, schwierige, vielleicht sogar sehr schwierige Verhandlungen. Damit sie gelingen, brauchen wir Vertrauen und Zuversicht. Die EU strebt eine enge Partnerschaft und freundschaftliche Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich an, beim Handel, in der Sicherheit, in der Außen- und Verteidigungspolitik. Für den Bereich Wirtschaft heißt das, keine Zölle, keine Quoten bei gleichen Standards. Der letzte Punkt allerdings ist der heikelste und wird am schwierigsten mit den Briten zu verhandeln sein. Entsprechend war er auch schon im Text des Mandates umstritten. Staatsminister Michael Roth.
Es darf zu keinem Sozialdumping kommen, es darf zu keinem Umweltdumping kommen. Und das muss auch unseren britischen Gesprächspartnern klar sein.
Das ist es aber bisher nicht. Die britische Regierung betont immer wieder, dass es ihr um die Wiederherstellung der so wörtlich ökonomischen und politischen Unabhängigkeit geht. Die Übernahme aller EU-Standards, womöglich auch in der Zukunft, kommt für London nicht in Frage. Gleichzeitig macht die Europäische Union dies aber zur Voraussetzung für den Zugang zu ihrem Markt. 2 einander derzeit ausschließende Positionen stehen sich also gegenüber und müssen in den Verhandlungen der kommenden Monate irgendwie zusammengebracht werden. Die britische Regierung hat auf das Verhandlungsmandat bereits reagiert und kritisiert, dass bei den Leitlinien für ein Abkommen mit den USA gemeinsame Standards auch nicht zum Dreh- und Angelpunkt erklärt werden. Barnier verwies auf die Unterschiede zu den Vereinigten Staaten, die enge wirtschaftliche Verflechtung mit dem Vereinigten Königreich, die es bereits gibt, und die geografische Nähe. Die Distanz von 34 Kilometern zwischen Calais und Dover werde sich ja nicht ändern. Für Unmut hatten Signale aus London gesorgt, sich nicht an die Vereinbarung halten zu wollen, der zufolge es nach dem 31. Dezember Güterkontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien geben muss. Das könnte erhebliche Auswirkungen auf die künftigen Verhandlungen haben, meinte der irische Außenminister Coveney heute Morgen.
In some ways the implementation of agreements that have already been struck.
Die Umsetzung schon bestehender Abkommen ist ein Test auf Vertrauen und Gutwilligkeit. Ohne die wird es nicht einfach sein, eine Zukunftsbeziehung aufzubauen. Bis Ende März wird der bereits beschlossene gemeinsame Ausschuss eingesetzt, der die Implementierung des Nordirland-Protokolls überwachen soll. In Brüssel geht man davon aus, dass auch andere künftige Handelspartner sich genau anschauen werden, ob die Briten sich an ihre einmal bereits gegebenen Zusagen halten. Schließlich wollten die ja auch mit anderen Staaten Abkommen schließen.
Der Hongkonger Buchhändler und Verleger Gui Minhai ist in China zu 10 Jahren Haft verurteilt worden wegen, wie es heißt, illegaler Weitergabe von geheimen Informationen. Ein Urteil, das für Empörung sorgt und für diplomatische Verwicklungen. Aus Peking, Axel Dorloff.
Der China-kritische Verleger und Buchhändler Gui Minhai war Anfang 2018 in einem Zug nach Peking von chinesischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden. Und das, obwohl er sich in Begleitung schwedischer Diplomaten befand. China wirft Gui Minhai Staatsverrat vor und hat ihn jetzt zu 10 Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben des Gerichts in Ningbo will der 55-jährige Gui, der 1996 schwedischer Staatsbürger wurde, das Urteil annehmen und nicht in Berufung gehen. Nach Guis Verschwinden 2018 haben Schweden, die EU und die USA seine Freilassung gefordert, erfolglos. Besonders zwischen China und Schweden hatte das zu schweren diplomatischen Verstimmungen geführt. Gui hatte als Buchhändler in Hongkong gearbeitet und vertrieb auch China-kritische Literatur. Ende 2015 waren 5 Hongkonger Buchhändler unter dubiosen Umständen verschwunden, darunter auch er. Alle 5 tauchten danach in China auf, bis auf Gui Minhai sind heute alle wieder auf freiem Fuß. In Hongkong hat sich die Situation der Buchhändler mit China-kritischer Literatur in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert. Die mysteriösen Fälle der verschwundenen Buchhändler haben die Sorgen der Hongkonger um ihre Meinungsfreiheit und Rechtssicherheit weiter befeuert.
Mehr als 30 Jahre war Hosni Mubarak in Ägypten an der Macht, bevor er 2011 während des arabischen Frühlings gestürzt wurde. In die Geschichte wird der jetzt verstorbene frühere ägyptische Präsident als Chef eines korrupten Staatsapparats eingehen, der sein Land mit eiserner Hand geführt hat. Und dennoch trauern jetzt nicht wenige seiner Landsleute um Mubarak und sehnen sich sogar nach seiner Herrschaft zurück, wie Anne Almeling berichtet.
3 Tage Staatstrauer hat die ägyptische Führung angeordnet. Sie will dem ehemaligen Langzeitherrscher Hosni Mubarak auch auf seinem letzten Weg alle Ehren erweisen. Vor 9 Jahren war er als Präsident gestürzt worden. Doch seine letzten Lebensjahre verbrachte Mubarak in einem Militärkrankenhaus in Kairo, vollständig rehabilitiert. Das ägyptische Staatsfernsehen erinnert an den ehemaligen Machthaber als einen Helden des Yom Kippur-Krieges, an einen Helden der Nation. Dass nach Mubaraks Sturz Prozesse gegen ihn geführt wurden, wird nicht erwähnt. Bereits 2017 hatte das oberste Gericht Ägyptens Mubarak vom Vorwurf freigesprochen, am Tod von mehr als 800 Demonstranten während der Aufstände mitschuldig zu sein. Längst nicht alle Ägypter sind von Mubaraks Unschuld überzeugt. Doch viele denken inzwischen mit Sympathie an die Zeit unter seiner Herrschaft zurück. Er war 30 Jahre Präsident und wir haben in Sicherheit gelebt. Wir haben uns sicher gefühlt und konnten zu jeder Zeit rausgehen. Wir hatten keine Angst, weil wir wussten, Ägypten ist sicher. Jeder Mensch hat positive und negative Seiten, aber er hatte mehr positive. Schon allein, dass wir 30 Jahre lang in Sicherheit gelebt haben, ohne Probleme. Sogar einige seiner Kritiker beurteilen den Langzeitherrscher inzwischen mit Milde. Ich wurde zur Zeit Mubaraks mehrmals verhaftet und kenne die meisten ägyptischen Gefängnisse von innen aus dieser Zeit, sagt Ayman Nur aus dem selbstgewählten Exil in Istanbul, dem Nachrichtensender Al Jazeera. Er hatte 2005 für das Amt des Präsidenten kandidiert, gegen Mubarak. Aber die Menschenrechtsverletzungen damals kann man gar nicht vergleichen mit den heutigen. Damals gab es Meinungsfreiheit, zwar beschränkt, aber immerhin vorhanden. Momentan wissen wir gar nicht mehr, was Freiheit oder eine eigene Meinung bedeuten. Diese 2 Wörter hat Abdel Fattah al-Sisi aus dem politischen Wörterbuch gestrichen. Abdel Fattah al-Sisi ist seit 2014 an der Macht Unter seiner Herrschaft wurde der Staatsapparat immer repressiver.
Zum Tod von Hosni Mubarak war das aus Kairo ein Bericht von Anne Almeling. Der Machtkampf in der CDU, das ist ein Thema dann in unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatte.